Deutschlandfunk. Länderzeit.
Mittwochvormittag, Zeit für die Länderzeit im Deutschlandfunk. Für das Bayerische Bündnis Rettet die Bienen ist es ein Riesenerfolg. Über 1,7 Millionen Unterschriften, mit denen die Menschen in Bayern das Volksbegehren unterstützt haben. Nun wurde letzte Woche bekannt, dass die Staatsregierung den Gesetzentwurf der Initiative wortgetreu umsetzen will. Es geht um den Schutz der Artenvielfalt, um eine naturnähere Landwirtschaft und um mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Wie sehr zum Beispiel Insekten unter den derzeitigen Lebensbedingungen leiden, das haben bereits 2017 Untersuchungen gezeigt, und zwar des Entomologischen Vereins in Krefeld, die auf einen massiven Rückgang auch der Insekten hingewiesen haben, mit Folgen nicht nur für die Pflanzenwelt, sondern auch für viele Vogelarten, die sich unter anderem von Insekten ernähren. Der bayerische Weg, mit direkter Demokratie die Politik zum Handeln zu bewegen, hat auch eine politische Debatte in den Bundesländern ausgelöst. In Brandenburg etwa beginnt am kommenden Montag das Sammeln der Unterschriften für eine Volksinitiative. Experten mahnen zu einem schnellen Handeln, und wir fragen heute in der Länderzeit, wie steht es denn um die Artenvielfalt in Deutschland, vor allem Dingen mit Blick auf die Insekten, auf die Vögel. Was sind die Gründe für ein Artensterben und damit für die Bedrohung der Biodiversität? Und was muss getan werden, damit zum Beispiel Insekten und Vögel einen natürlichen Lebensraum zurückerhalten, der ihren Weiterbestand sichert? Rufen Sie kostenfrei an, sagen Sie uns Ihre Meinung, schildern Sie uns Ihre Erfahrungen. 00800 4464 4464. Noch einmal wiederholt, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, aus Potsdam zugeschaltet im Studio, ist Friedhelm Schmitz-Jersch. Er ist der Vorsitzende des NABU in Brandenburg. Herr Schmitz-Jersch, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr.
In München ist Professor Manfred Gahr, er ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie im Bayerischen Seewiesen. Professor Gahr, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und wir warten auf die Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern, auf Michaela Kanniber. Und hier im Studio ist Dr. Ralf Peters, er ist Insektenforscher am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn, dem Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Peters, lassen Sie uns mit dem Ist-Zustand beginnen, was die Artenvielfalt in Deutschland betrifft. 2017 die erschreckende Botschaft mit Blick auf die Insekten. Was man denn heute über den Bestand und der Insekten in Deutschland?
Also diese Studie, die mittlerweile bekannt gewordene Krefelder Studie, die diesen Rückgang zeigt, ist eigentlich immer noch ganz gut das beste Mittel, um den Status quo für uns zu beschreiben. Diese Studie zeigt ja einen massiven und dramatischen Rückgang der Insektenmenge, die da in dieser Studie angeschaut wurde. Es gibt weitere sehr gute Untersuchungen für einzelne Gruppen, zum Beispiel die Schmetterlingsleute und die Wildbienenleute sind da sehr aktiv und haben gute Daten. Und alle diese Daten zeigen einen massiven Rückgang der Insektenpopulation, auch der häufigen Arten, insbesondere natürlich auch der seltenen Arten, und weisen alle eigentlich in die gleiche Richtung.
Welche Insekten, ohne jetzt natürlich jede einzelne Art zu nennen, sind denn besonders betroffen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wir haben in etwa 33.000 Insektenarten allein hier in Deutschland. Wie viele es genau sind, weiß man nicht genau, selbst für so ein relativ gut untersuchtes Gebiet für Deutschland. Und welche davon wie genau bedroht sind, ist im Zweifel nicht bekannt.
Aber man kann nur, und das hat Krefeld ja gezeigt, über die Masse auch sagen und wie viel Prozent das am Ende nun zurückgegangen ist. Gibt es da eine genaue Zahl, dass man sagen kann, insgesamt ist der Insektenbestand in Deutschland um so und so viel Prozent tatsächlich in den letzten Jahren auch reduziert worden?
Ja, das sagt uns diese Krefelder Studie, dass es im Bereich von 75% der Biomasse über die letzten knapp 3 Jahrzehnte zurückgegangen sind, und das ist schon eine enorme Zahl und ein enormer Rückgang, der also auf ein wirklich gravierendes Problem hinweist.
Nun hat ja die Initiative in Bayern, das Volksbegehren, den Insektenrückgang plakativ an den Bienen festgemacht. Rettet die Bienen, so hieß ja auch die Initiative. Sind Bienen tatsächlich besonders gefährdet? Also war es richtig und gut, die auch hervorzuheben?
Durchaus. Also die Bienen sind eine Gruppe, die Wildbienen im Speziellen. Man muss ja unterscheiden zwischen der Honigbiene, die als Nutztier in Deutschland gehalten wird, und den Wildbienenarten, die es als freilebende Arten gibt, sind eine Gruppe, die besonders bekannt ist, auch besonders wichtig ist im Bereich Bestäubung zum Beispiel, was ja so eine Ökosystemdienstleistung, so eine klassische der Insekten ist. Und es gibt da viele sehr spezialisierte Arten und auch schon immer recht seltene Arten, sodass diese Bienen etwas herauszuheben eine gute Idee ist, solange man nicht die anderen diversen Tausend, die es so noch gibt, völlig vergisst.
Nun zeigt ja die Initiative in Bayern mit Rettet die Bienen, dass wir Menschen anscheinend besonders ansprechen, wenn es auch um die Bienen geht. Ja. Das haben auch Medienberichte auch in den letzten Jahren auch gezeigt. Hat die Biene für uns eine besondere Bedeutung für uns Menschen?
Ja, offensichtlich. Das ist was ich auch immer wieder erlebe, wenn ich mit Menschen spreche, dass die Bienen was ist, wo sich jeder, der auch vielleicht gar nicht so der Natur zugetan ist oder sich so gut auskennt, jeder was mit verbindet. Das kommt natürlich einerseits durch die Honigbiene. Das ist vielleicht auch das, woran die meisten Leute denken, wenn sie Biene meinen. Nun muss man da aber differenzieren, denn die Honigbiene ist, grob gesagt, die einzige Insektenart, um die es in dieser Diskussion nicht geht. Weil das eine ist, die vom Menschen gemanagt gehalten wird und die es hier als Wildtier in Deutschland überhaupt nicht gibt. Und trotzdem benutzen wir sie auch irgendwie als Anker, um Zugang zu Insekten und zur Faszination von Insekten und zur Bedeutung von Insekten zu benutzen. Aber die Bedrohung der Insekten liegt bei den Wildbienen und bei den Wildarten.
Welche Bedeutung haben denn die Insekten für unsere Natur? Warum sind sie so wichtig? Beim Thema Bienen fällt einem das natürlich relativ schnell ein. Da geht es natürlich auch unter anderem auch um das Thema Bestäubung. Aber welche Funktion haben die Insekten? Warum sind sie so wichtig? Und warum hat das dann am Ende auch auf die Natur insgesamt eine so große Auswirkung, wenn die Zahl so deutlich zurückgeht?
Also die Insekten sind ja wirklich sehr viele, nicht nur in Artenzahl, auch in Individuenzahl und sind eben ein ganz entscheidender Teil aller terrestrischen Ökosysteme, die wir hier in Deutschland oder Mitteleuropa oder auch weltweit haben. Sind als Teile dieser Nahrungsnetze eben wirklich eingebunden und sind sozusagen wirklich gar nicht wegzudenken. Wenn man jetzt ein bisschen von einem menschenfokussierten Bild ausgeht, ist ja immer die Frage, was die für uns wirklich machen. Da ist die Bestäubung eins der ganz wichtigen Themen, dass ein Großteil unserer Nutzpflanzen bestäubt werden muss von Insekten. Da sind die Bienen besonders wichtig, aber auch nicht nur. Auch da gibt es zum Beispiel Schwebfliegen oder auch andere Fliegengruppen, die bei der Bestäubung mithelfen. Dann ist ganz wichtig die biologische Kontrolle von möglichen Schadinsekten, dass also über die Gegenspieler, die natürlichen Gegenspieler, die draußen so rumlaufen, salopp gesagt, mögliche Schädlinge dann auch in unseren Nutzpflanzen kontrolliert werden können.
Sie haben das Thema Nahrungskette eben schon angesprochen, Professor Gahr. Damit sind wir relativ schnell natürlich auch bei den Vögeln, die sich, wenn die Zahl stimmt, zu 50% ja auch von Insekten ernähren. Welche Auswirkungen hat dieser Insektenschwund auf die Vogelpopulation? Professor Gahr, sind Sie da? Hören Sie mich? Ja, ich glaube jetzt, hören Sie auch nicht?
Hören ja, Sie ich höre Sie.
Okay, wunderbar. Also, vielleicht haben Sie auch meine Frage verstanden.
Ja, habe ich verstanden.
Wunderbar.
Also, wie Herr Peters ja bereits erklärt hat, das sind die Insekten ein ganz wichtiger Teil in der Nahrungskette. Insbesondere sind quasi 80% unserer Vogelarten mehr oder weniger Insektenfresser, das ist abhängig von der Jahreszeit. In der Brutzeit sind fast alle einheimischen Vogelarten Insektenfresser. In den Nichtbrutzeiten, das heißt außerhalb des Fortpflanzungszeits, sind die hier ganzjährig vorhandenen Arten beides Körner oder Insektenfresser. Also es betrifft faktisch alle unsere Arten.
Wie sehr und in welchem Maße ist denn die Zahl der Vögel insgesamt zurückgegangen?
Naja, im Prinzip gibt es bei uns ca. 250 Brutvogelarten, davon stehen mittlerweile fast 50% auf der roten Liste. Das heißt, die sind entweder bereits ausgestorben, einige Arten, zum Beispiel die Blauracke, oder sind stark bedroht. Das sind vor allem Arten, die ganz spezielle oder sagen wir Nahrungsspezialisten sind oder ganz spezielle Lebensräume brauchen, die aber auch wieder, was wiederum sehr stark auch mit der entsprechenden Insektenfauna zu tun hat.
Nun haben wir eine Mail einer Hörerin bekommen, Jutta Müller, die sagt, also ihr würde das auffallen, dieser Verlust auch an Vögeln, alleine schon dadurch, dass das Vogelgezwitscher doch deutlich nachgelassen hat. Man würde auch es auch merken beim Vogelfutter, was man dann im Winter auch bereitstellt. Ist das so? Also ist das für uns Menschen auch bereits hörbar?
Also ich wohne hier im Norden von München, also in meinem Garten ist es auf jeden Fall hörbar. Man hört natürlich immer noch eine Amsel morgens relativ früh singen, aber die Artendichte ist sehr stark in den letzten Jahren zurückgegangen.
Was bedeutet denn, die Frage habe ich eben auch gestellt mit bezogen auf die Insekten, deswegen auch bezogen auf die Vögel. Was bedeutet dieser Rückgang der Vögel denn für die Natur insgesamt?
Naja, Vögel, wie gesagt, sind ja wichtige Teile in Nahrungsketten. Das heißt, natürlich ist es so, für andere Arten, die jetzt unsere insektenfressenden Kleinvögel auch wiederum als Nahrungsquelle benutzen, ist das wie Beutegreifer, ist das natürlich auch ein wesentliches Problem. Weiter ist es so, dass es einfach eine Reduktion unserer Artenvielfalt ist, die auch für Arten, die, sagen wir mal so, an der Ende der Nahrungsketten stehen und dadurch dann verschwinden, doch für uns als Naturschützer ein wesentlicher Verlust ist.
Herr Schmitz-Jarsch, lassen Sie uns mal nicht nur nach Bayern, sondern auch mal nach Brandenburg schauen. Woran machen Sie denn den Artenrückgang in Brandenburg fest? Wie erleben Sie das als Naturschützer?
Ja, die Auswirkungen sind ja gerade schon von Herrn Gahr und Herrn Peters beschrieben worden. Erlauben Sie mir noch die Ergänzung. Wir dürfen sicher nicht nur auf die Nahrungsketten gucken, sondern für uns ist auch jedes Lebewesen, auch jedes Insekt für sich schützenswert. Das müssen wir sicher auch berücksichtigen. Wir sind als Gesellschaft, als Politik zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen verpflichtet. Das steht in den Verfassungen, im Grundgesetz, auch in unserer Landesverfassung in Brandenburg.
Das ist auch zum Beispiel eine Mail, die wir bekommen haben. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Und das geht noch weiter, Artikel 20a des Grundgesetzes. Nun überlegen Sie, nicht nur überlegen, sondern Sie versuchen ja auch eine ähnliche Initiative auch umzusetzen wie in Bayern. Wie sehr ist denn das, was in Bayern passiert ist, für Sie Vorbild?
Ja, das gibt uns natürlich unglaublichen Rückenwind und Motivation. Bis Bayern war jedenfalls hier bei uns in Brandenburg das Insektensterben überhaupt kein Thema. Es wurde ja teilweise regelrecht geleugnet. Also man kann durchaus den Vergleich ziehen mit dem Anfang auch der Diskussion zur Klimakrise. Das ist ja immer, erst wird geleugnet, dann wird dann gesagt, ist nicht ausreichend wissenschaftlich belegt, man muss erstmal noch weiter untersuchen. So, diese Diskussion mit einmal, als das Ergebnis in Bayern bekannt wurde, diese Diskussion ist weg, ist tot. Also da auf einmal hat die Politik gesehen, wir müssen handeln, wir müssen was tun, wir müssen dieses Thema aufgreifen. Und ich will mal dahingestellt sein lassen, ob das wirklich innere Überzeugung ist. Jedenfalls, man stellt sich auf die Anforderungen der Gesellschaft ein, man erkennt, man kann nicht so weitermachen wie bisher. Und das ist jetzt wirklich positiv. Also da kann man nur der Überzeugungskraft von 1,8 oder 1,7 Millionen Unterschriften in Bayern danken. Die haben, das muss man jetzt leider feststellen, viel mehr bewirkt als alle wissenschaftlichen Untersuchungen zum Artensterben in den letzten Jahren.
Nun haben Sie die Zahl eben schon genannt, 1,7 Millionen Unterschriften, ich glaube innerhalb von 2 Wochen. Das ist natürlich eine sehr, sehr deutliche Sprache. Welche Hoffnungen verbinden Sie damit? Das, was man aus Brandenburg her liest, ist, dass durchaus auch Bauernverband und so weiter, auch andere vielleicht Umweltorganisationen da parallel auch noch etwas planen. Das heißt, es könnte möglicherweise auch so eine Konkurrenzinitiative geben. Aber glauben Sie, dass diese Wucht, die da aus Bayern, auch diese politische Botschaft, die da aus Bayern auch kommt, dass die jetzt auch nächste Woche Montag beginnt, die Unterschriftenaktion, dass das auch auf Brandenburg überschwappen wird?
Ja, da sind wir sehr zuversichtlich. Wir haben auch eine entsprechende Diskussion in Brandenburg. Wir werden regelrecht auch angefragt, wann legt ihr endlich los mit eurer Volksinitiative. Das machen wir in der nächsten Woche. Dann haben wir Zeit bis zu einem Jahr, um Unterschriften zu sammeln. Wir wollen möglichst viele 10.000 Unterschriften sammeln, um zu zeigen, wie groß das gesellschaftliche Bedürfnis ist, dass wir zu einem Wandeln kommen.
Und
Bestandteil unserer Volksinitiative sind Gesetzesänderungen. Wir wollen vor allen Dingen natürlich auch eine andere Art von Landwirtschaft befördern. Also beim Ordnungsrecht, also weniger Pestizideinsatz, Schutz der Gewässer und vor allen Dingen bei den Förderbedingungen, weil es ist reichlich Geld da für die Förderung der Landwirtschaft. Bundesweit sind das jedes Jahr 6 Milliarden, in Brandenburg 500 Millionen. Das Geld muss nur besser eingesetzt werden. Und dafür wollen wir gesetzliche Grundlagen schaffen, Bindungen für die Landespolitik, wie das Geld besser eingesetzt wird zum Schutz der biologischen Vielfalt.
In München im Studio ist jetzt auch Michaela Kanniber. Frau Kanniber, guten Morgen.
Guten Morgen.
Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern. Frau Kanniber, wir haben in dieser Sendung schon gesprochen, was die Artenvielfalt auch betrifft, auch den Rückgang bei den Insekten, bei den Vögeln, um das mal an zwei Beispielen auch deutlich zu machen. Bevor wir überhaupt über Konsequenzen reden, gibt es, was diese Analyse auch des Artensterbens betrifft, gibt es da auch in der Politik keinerlei Diskrepanz mit dem, auch was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen?
Nein, ich glaube, dass es auf der Hand liegt. Wir haben ja alle seit Jahren beobachtet und jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, weiß, dass das ein Problem ist. Und wir haben ja in Bayern mit vielen Programmen über die letzten Jahre hinweg versucht, auch dagegen zu halten, besser zu werden und auch das Artensterben zu stoppen. Jetzt ist die ganz klare Meinung von 1,8 Millionen Menschen in einem sehr demokratischen Prozess ja auch als Signalwirkung passiert. Wir haben ein Volksbegehren jetzt angenommen, gestern im Kabinett auch angenommen und es dem Landtag jetzt übergeben. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Programme, die wir in Bayern geschrieben haben, Kulturlandschaftsprogramme, Vertrags-Naturschutzprogramme, auch jetzt nochmal unter die Lupe nehmen und auch versuchen werden, dahingehend noch weiter zu verbessern, um eben auch dagegen zu halten. Und ich habe die Worte jetzt wohl sehr deutlich vernommen, auch was in Brandenburg, welche Gedanken da sind. Und ich möchte auch sehr deutlich sagen, es wird nicht der Fall sein, dass wir in Bayern heraus und aus Bayern heraus die Welt retten können. Und ich würde mir natürlich wünschen, wenn alle mitmachen. Und ich denke, dass diese Signalwirkung jetzt in Deutschland sich ja ganz schnell verbreiten wird.
Frau Kanniber, hat es Sie auch als Politikerin überrascht, dass innerhalb von 2 Wochen tatsächlich so viele Menschen auch eine ganz, ganz klare Botschaft ja auch nochmal an die Politik auch gegeben hat, zu sagen, macht was, verändert etwas? Ist es ganz im Sinne des, ich sage es mal in Anführungszeichen, des Volkes auch?
Also ich möchte da schon nochmal deutliche Worte finden, weil ich bin immer für klare Worte und machen wir uns nichts vor. Die Kommunikationsstrategie der Initiatorin war glänzend, wirklich bewundernswert. Mit dem Satz "Rettet die Bienen", wer hätte diesen Satz denn nicht unterschrieben? Und dahinter steckt natürlich viel, viel mehr. Und ich glaube, dass aber auch unsere Landwirtschaft und unsere Landwirte ganz klar dieses Signal verstanden haben. Unsere Landwirte, das darf man auch nicht vergessen, unsere Bauernschaft leistet da auch seinen Beitrag. 50% unserer Bauern in Bayern nehmen an Agrarumweltmaßnahmen auch teil und wollen da wirklich mit vorangehen. Und es muss aber ein Miteinander sein. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass diese Unterschriften, die jetzt geleistet wurden mit 1,8 Millionen Menschen, dass das nicht nur ein Signal an die Landwirte ist, sondern vielmehr jetzt in die breite Gesellschaft gestreut wird. Wir alle müssen anpacken. Jeder einzelne Mensch muss sich hinterfragen, wie lebe ich, wie bewege ich mich fort, wo kaufe ich was ein und wie gestalte ich auch Landschaft und meine Welt. Und da müssen wir aber alle anpacken. Ich glaube, dass vorangehend da der Freistaat Bayern oder auch die anderen Bundesländer, es sind die Kommunen, es sind die Kirchen, es ist das Gewerbe und die Industrie. Jeder muss sich Gedanken machen, wie wir in Zukunft unsere Umwelt gestalten und Naturschutz auch möglich machen.
Und wir haben im Vorfeld der Sendung gesagt, es betrifft vielleicht auch den Vorgarten, den, ich sage mal in Anführungszeichen, Schottervorgarten, der jetzt manchmal so auch in die Mode gekommen ist. Ein kleines Detail nur, aber mit dem vielleicht auch jeder Einzelne auch nochmal überlegen kann, was er da verändern möge. Wir werden nach den Nachrichten darüber reden, wie der Lebensraum für Tiere und Pflanzen auch verändert werden kann. Frau Kanniber, Sie haben schon angesprochen, dass natürlich natürlich da auch die Landwirtschaft auch relativ schnell auch in Bayern in den Fokus geraten ist, was da dran ist, was die Ursachen betrifft und wie sie versuchen, auch da jetzt in Bayern gegenzusteuern. Dazu mehr gleich in der Länderzeit. Und es ist eine Sendung mit höherer Beteiligung unserer Sendung. Insofern noch einmal die kostenfreie Telefonnummer an Sie 00800 4464 4464, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit im Deutschlandfunk. Es geht heute in unserer Sendung um den Schutz der Artenvielfalt, um eine naturnähere Landwirtschaft und um mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Letzteres gefordert hat eine Initiative in Bayern, Rettet die Bienen, ein Volksbegehren, das erfolgreich war und, wir haben es gerade auch gehört, das jetzt umgesetzt werden soll in Bayern und das Vorbild auch ist, zum Beispiel für ein Bundesland wie Brandenburg, wo am kommenden Montag eine entsprechende Volksinitiative beginnt mit ähnlichem Ziel. 00800 4464 4464, falls Sie mitdiskutieren wollen, oder Sie schreiben uns eine Mail, nämlich an länderzeit@deutschlandfunk.de. Ich nenne gerne noch einmal meine Gäste heute Morgen. Michaela Kanniba, sie ist die Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern. Professor Manfred Gahr, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, ist bei uns in der Runde. Dr. Ralf Peters, Insektenforscher am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn, und Friedhelm Schmitz-Jersch, er ist der Vorsitzende des NABU in Brandenburg. Nun haben wir, Herr Peters, schon vor den Nachrichten zumindest begonnen, einmal darüber zu reden, was die Ursachen, die Gründe dafür sind, dass die Artenvielfalt bei uns in Deutschland zurückgeht. Wir haben auf die Insekten geschaut, auf auch die Vögel geschaut. Wir haben auch Hörer, die uns sagen, das gilt auch für die Pflanzenwelt. Also wir müssen das auch noch ein Stück breiter sehen. Wo sehen Sie die Ursachen?
Also die Hauptursache ist die Habitatzerstörung für die Insekten oder die Habitatbeeinträchtigung, wenn es nicht ganz zerstört ist.
Also die Zerstörung des Lebensraums.
Des Lebensraums, genau. Das ist ganz sicher die Hauptursache, weil man auf Insekten guckt oder auch auf die Pflanzen oder auf Spinnen oder was immer man sich anschauen kann. Und die Habitate, die zerstört werden, das ist eine Folge der Flächennutzung. Und da haben wir einmal die landwirtschaftlichen Flächen. Und da geht es also um die Landwirtschaft, die einen großen Anteil hat an der Beeinträchtigung der Habitate. Aber auch natürlich die Flächen in öffentlicher Hand, die Parks sind oder sowas, aber auch Straßenbau und alles, was dazugehört. Also alle Flächen, die so benutzt werden. Die Insektenhabitate werden eben kleiner und geringer und sie sind auch nicht gut geschützt. Selbst die Schutzgebiete, die wir haben, das sagt ja auch die Krefeld-Studie zum Beispiel ganz deutlich, die ja eine Studie in Schutzgebieten ist und den Rückgang dort zeigt, sind nicht ausreichend geschützt, sodass die Arten dort in den Rückzugsgebieten die Lebensgrundlage finden, die sie brauchen. Ja.
Frau Kanniba, nun wollen wir hier natürlich, und das haben Sie eben ja auch schon angedeutet, auch die Bauern nicht da an den Pranger stellen, aber natürlich müssen wir über die Landwirtschaft auch reden. Wo sehen Sie denn den Anteil der Landwirtschaft, wo Sie auch sagen würden, da brauchen wir auch in den kommenden Jahren auch eine mögliche Wende?
Also ich möchte für Bayern nochmal festhalten, dass unsere Bauernschaft auch natürlich diese Bestäubungsleistung, wenn wir jetzt über die Biene sprechen, die wird ja dringend gebraucht. Und wenn Sie immer von Umsteuern sprechen, dann glaube ich, ist es der Einsatz, dass man sagen kann, einen Anteil, so wie es auch gefordert war, jetzt aus diesem Volksbegehren heraus, dass man Teile seiner Flächen vielleicht extensiv bewirtschaftet. Das heißt, einfach auch mal brach liegen lässt und einfach nur mal sich selbst überlässt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Naturräume geschaffen werden mit Blühstreifen am Waldrand oder auch am Acker, dass hier die Möglichkeit gegeben ist, dass sich die Artenvielfalt auch ausbreiten kann. Und wir haben unser Begleitgesetz, unser Versöhnungsgesetz, wie wir es nennen, jetzt dahingehend geschrieben oder vorbereitet mit Vorschlägen. Geschrieben wird es ja durch den Bayerischen Landtag jetzt in den nächsten Wochen, durch das Parlament. Aber unsere Vorschläge haben wir gestern bekannt gemacht und wir wollen grüne Bänder durch Bayern ziehen. Wir wollen Biotopverbunde unterstützen. funktionell also auf einen Weg bringen, dass, ich möchte es jetzt auf den Punkt bringen, dass einfach Hase und Reh sich begegnen können, Niederwild sich begegnen kann, aber eben auch Artenvielfalt möglich ist. Und ich glaube auch darüber hinaus, wenn man zum Beispiel mit einem Flugzeug in der Landebahn oder über München hereinfliegt, dann sieht man sehr deutlich, wir haben eine sehr schöne Landschaft, aber auch sehr aufgeräumt. Und da wollen wir Strukturen schaffen. Und ich habe einen Vorschlag gemacht, der nennt sich Grüne Oasen in Bayern. Das heißt, dass eben auch hier die Möglichkeit gegeben ist, dass wir den Tieren Schutz und Rückhalt geben und eben auch Lebensraum. Und im Gesetz festgeschrieben zum Beispiel ist ja auch, sind ja auch so Gedanken, das hat ja, haben ja die Initiatoren auch erkannt, wenn es zum Beispiel um Bodenbrüter geht in Feld und Weide, dass man da gewisse Maßnahmen jetzt also vorsichtiger macht, wie zum Beispiel dieser Walzzeitpunkt, der genannt ist im Volksbegehren. Wir müssen allerdings natürlich auch schauen, dass Landwirtschaft in Zukunft Möglichkeiten hat zu wirtschaften. Und deswegen ist uns der Schutz der Arten ganz, ganz wichtig. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir da auf einen Nenner kommen. Und ich habe große Hoffnung, auch in diesen runden Tisch, der ja geführt wird von Alois Glück, dem ehemaligen Landtagspräsidenten, der ein wunderbares Feingefühl hat für Naturschutz, aber auch die Landwirte versteht. Und ich hoffe sehr, dass wir da auch zu einem guten Konsens kommen um Artenschutz, aber eben auch um eine Bewirtschaftung in der Landwirtschaft, die es den Leuten möglich macht, auch ihre Betriebe zu führen.
Also der Versuch in Bayern, da auch eine Brücke auch zu schlagen. Ich möchte unseren ersten Hörer mit in die Runde hineinnehmen, Engelbert Nossek, der aus Karlsruhe anruft. Herr Nossek, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen. Wenn ich das Wort Brache höre, dann sträuben sich mir die Haare. Als Landwirt hat man in der Ausbildung gelernt, dass es eine Fruchtfolge gibt. Und wenn heute die individuelle bäuerliche Landwirtschaft peu à peu kaputt gemacht wird und nur die industrielle Landwirtschaft praktisch dominiert, die immer nach dem Nutzen oder nach der Rentabilität sich orientiert, dann ist für die Artenvielfalt kein Platz.
Vielleicht gebe ich Herrn Nossek das schon mal bis dahin kurz in die Runde. Sie können ja gerne noch in der Leitung auch bleiben. Und vielleicht gebe ich die Frage auch mal in Richtung Brandenburg, Herr Schmitz-Jersch, weil dort natürlich das Stichwort industrielle Landwirtschaft, ich vermute mal, eine besondere Rolle auch nochmal spielt. Ist das einer der Hauptgründe, dass diese bäuerlichen Strukturen verloren gegangen sind?
Ja, auch unsere Volksinitiative setzt natürlich an bei der Agrarwirtschaft, weil 50% unserer Landesfläche ist Agrarfläche. Und wenn wir etwas tun wollen für die Artenvielfalt, dann müssen wir dort ansetzen, weil wir haben, das ist unbestritten, den höchsten Verlust an biologischen Vielfalt in den Agrarlandschaften. Und wir müssen erstmal gucken, wo sind die Ursachen? Ursachen sind teilweise schon genannt worden, aber da darf man sich auch nicht drum rummogeln. Das ist natürlich der hohe Pestizideinsatz, wo das viel totgespritzt wird. Die Zielorganismen, die Begleitorganismen, die Begleitpflanzen, die verschwinden. Der hohe Einsatz von Düngemitteln, was natürlich zu einer einseitigen Auswahl von Pflanzen führt. Der Verlust an Landschaftselementen und Habitaten ist schon erwähnt worden und insbesondere auch, und darüber können wir vor allen Dingen auch in Brandenburg oder auch in allen ostdeutschen Bundesländern besonders sicher sprechen, die Intensivierung der Landwirtschaft auf riesigen Ackerschlägen. Das sind natürlich alles Ursachen und da müssen wir ran. Brachflächen ist nur, also wenn man denkt, was muss man machen, dann ist sicher für uns ganz zentral, erstmal den Pestizideinsatz zu begrenzen, den Einsatz von mineralischem Stickstoffdünger einzuschränken und natürlich dann eine Vielfalt von weiteren Maßnahmen. Und dazu gehören auch, dass wir den Vögeln, den Insekten auch Brachflächen bieten, möglichst selbstbegrünende Brachflächen, dass wir wirklich da noch auch auf diesen Flächen Natur sein lassen. Die beste Methode natürlich, dann auch für Vielfalt Sorge zu tragen.
Professor Gahr, Sie haben als Ornithologe natürlich vor allem auch die Artenvielfalt der Vögel auch im Blick. Ist es richtig, ist es wichtig, auch zunächst mal auf die Landwirtschaft zu schauen, auf die Art, wie bäuerlich oder industrielle Landwirtschaft heute betrieben wird, auf die Art, wie gespritzt, wie gedüngt wird?
Ja, also wie wer bereits erwähnt wurde, was auch für die Vögel zutrifft, ist eine radikale Veränderung der Lebensräume in den letzten 40, 50 Jahren. Das hat zu tun mit einem zunehmenden Landverbrauch. Und da muss man vielleicht auch von Politikseite her überdenken, inwieweit letzte Veränderungen zum Beispiel im Landesentwicklungsprogramm überdacht werden müssen, was die Ausweisung von Gewerbegebieten irgendwo erleichtert. Es hat aber auch die Nutzung hat sicher auch was mit der Form der Landwirtschaft zu tun, die wir heute betreiben. Da wäre zu hinterfragen, müssen wir eigentlich diese Überproduktion erzeugen, wie sie jetzt stattfindet, um diese Überproduktion zu erzeugen, werden natürlich andere Verfahren eingesetzt in der Landwirtschaft wie vor 30, 40 Jahren. Sie brauchen sich nur mal die Nettoproduktion pro Hektar Landschaft anschauen oder landwirtschaftlich genutzte Fläche oder auch die Umwandlung von früheren Grünflächen in, zum Beispiel Raps- oder Maisfelder, die dann wiederum für die nachhaltige Erzeugung von irgendwelchen Ölen etc. benutzt werden. Also insgesamt gibt es viele verschiedene Maßnahmen oder Veränderungen in unserer Nutzung unserer Landschaft, die dazu führen, dass die Lebensräume der Vögel in den letzten 30, 40, 50 Jahren massiv verändert wurden. Natürlich ist es auch so, wie wir bereits gesagt haben, wenn ich keine Randstreifen mehr habe, habe ich auch keine Brutmöglichkeiten, keine Insekten etc. Aber es geht ein bisschen grundlegender. Ich glaube, wir müssen tatsächlich unsere Vorgehensweise, wie wir Landschaft nutzen und ganz kritisch überdenken.
Herr Nosek, Sie sollen noch mal das Wort haben, habe ich eben angekündigt. Mögen Sie gerne noch was ergänzen?
Also ich teile die Meinung von dem Ornithologen nicht. Die bäuerliche Landwirtschaft hat eine derartige Vielfalt mit der Fruchtfolge, dass wir auch für verschiedene Arten ein Lebensraum besteht und auch bestanden hat. Und für mich zum Beispiel wäre die Kompostierung der Ausscheidungen, also der Stall des Mists von den Tieren eine ökologische zwingend notwendige Maßnahme, um diesen Dünger zu kompostieren. Das wäre wichtig.
Herr Nosek, herzlichen Dank für Ihre Anmerkung noch. Ich gebe mal so ein paar Stichworte so aus der letzten Runde auch noch mal weiter, Frau Kanniber. Da ging es auch um das Thema Landverbrauch. Ich weiß, wir haben hier irgendwann mal eine Sendung in der Länderzeit das Thema mal aufgegriffen, Versiegelung von Böden. Und ich sag mal, da war Bayern doch ein bisschen federführend auf diesem Gebiet, so ist zumindest meine Erinnerung. Also geht es da auch noch ein Stück über die Landwirtschaft hinaus, wenn darüber nachgedacht wird, wo wir vielleicht noch etwas verändern müssen auch? Kommunalpolitik genauso wie Landespolitik?
Also ich denke, wir sind hier in einem klassischen Fall des Zielkonfliktes. Menschen müssen irgendwo arbeiten und Menschen müssen auch irgendwo leben. Die Frage, wie wir das machen, die sollten wir uns jetzt in Zukunft viel, viel strenger stellen. Und auch wir haben uns ja festgeschrieben, auch im Koalitionsvertrag in Bayern, dass wir einen Flächenverbrauch eindämmen wollen. Wir haben uns auch eine Zielmarke gesetzt und wir müssen überlegen. Wir müssen in Zukunft schon uns auch vor Augen halten, wie bauen wir, was lassen wir in Zukunft zu und wie kommen wir um diese Zielkonflikte auch hinweg. Ich stelle eine ganz einfache Frage. Überdenken wir doch nur mal die Frage von Discountern. Wenn wir heute uns anschauen, welche Parkflächen da oft gefordert werden, dann muss ich ganz klar sagen, können wir uns in Zukunft überhaupt Parkflächen überirdisch noch leisten? Also das wird Sinn und Zweck sein, dass wir dann in die Tiefe bauen und in die Höhe, also Innenverdichtung. Wir haben in Bayern da sehr, sehr viele Programme auch gerade in den letzten Monaten schon geschrieben, Programme auch für den ländlichen Raum, wo es darum geht, die Innenverdichtung zu fördern, um Außenbereiche auch zu schützen, nicht zu bebauen. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber vielleicht ist es mir noch erlaubt, dass ich kurz etwas zum Pestizid oder eben im Sinne von Pflanzenschutzmitteln.
Frau Kanniber, vielleicht kann ich dazu sagen, dass das auch immer wieder dieses Thema natürlich Schädlingsbekämpfungsmittel und so weiter, Pestizide, immer wieder auch von unseren Hörern natürlich jetzt auch aufgegriffen wird. Wird sich daran etwas ändern in Bayern? Weil das scheint ja schon auch ein wesentlicher Punkt zu sein.
Also deswegen ist mir das ganz wichtig, dass ich da noch ein paar Sätze verlieren darf. Und zwar auch ein Zielkonflikt. Wir werden immer mehr Menschen, wir müssen auch immer mehr Nahrungsmittel bereitstellen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch unsere Böden nicht überstrapazieren. Und die Landwirte sind best ausgebildet. Das muss man einfach sich auch mal vor Augen halten. Es geht keiner freiwillig, fährt aufs Feld und schüttet oder wie es oft im Jargon gesprochen wird, werden die Böden vergiftet. Da muss man einfach ganz klar sagen, dass jeder da auch versucht, sein Bestes zu geben. Und wir aus Bayern heraus wollen eine Ackerbaustrategie machen. Die Digitalisierung kommt uns da auch sehr, sehr zugute. Wir können über Präzisionstechnik ein Pflanzenschutzmittel auch reduzieren. Und wir haben gestern einen Vorschlag gemacht für dieses Begleitgesetz, in dem wir sagen, bis zum Jahr 2028 wollen wir Pflanzenschutzmittel hoffentlich bis dahin unbedingt halbieren. Mhm.
Nun sagen Sie, Frau Kanniber, es müssen immer mehr Nahrungsmittel bereitgestellt werden. Ist das denn tatsächlich so, wenn man sich die Masse anschaut, die wir alleine in Deutschland wegschmeißen und womit man doch einen Großteil der Menschen auch teilweise auch, wenn man das europaweit sieht, glaube ich, auch ernähren kann? Also geht es wirklich um Masse oder geht es nicht auch, wenn man Richtung ökologischem Landbau auch schaut, der ja auch erweitert werden soll, auch in Bayern, geht es nicht auch um Qualität am Ende?
Absolut. Bayern ist da aber auch Vorreiter. Wir sind im Bereich, im Sektor der Premium-Produkte tatsächlich Spitzenreiter. Und es ist nur richtig, finde ich, wenn die Welt auch auf unsere Produkte zurückgreift und wir damit auch unseren Landwirten eine Einkommensmöglichkeit bieten. Denn den Landwirt nur als Landschaftspfleger darstellen zu lassen, das wird hoffentlich jeder verstehen, dass das ein Landwirt, wo sie auch überleben können. Und wir setzen da in Bayern tatsächlich auf Klasse, nicht auf Masse und würden uns aber auch wünschen, dass ein Umdenken stattfindet. Ressourcen zu schonen, Ressourcenschutz zu betreiben, geht natürlich auch damit, dass wir Lebensmittel eben wertschätzen, dass wir sie nicht wegschmeißen. Und mit Verlaub, wir leben in Deutschland, in Bayern, in einem sehr wohlhabenden Land und die Durchschnittslöhne sind brillant. Und trotzdem geben wir in Deutschland nicht sehr viel Geld aus für Lebensmittel. Und das müssen wir auch hinterfragen. Wir können nicht auf Dauer diese Billigmeierei unterstützen. Wenn ich heute lese, 10 Semmeln für 1,11 Euro, dann frage ich mich, ob das noch richtig ist. Wir beschweren uns auf der einen Seite, dass unser Bäckerhandwerk, unser Metzgerhandwerk immer weniger wird. Und auf der anderen Seite geiern wir eigentlich dieser Billigmeierei hinterher. Also auch das zu hinterfragen, wo kaufe ich meine Produkte? Kaufe ich ein ökologisch produziertes Produkt oder kaufe ich ein konventionelles Produkt gleich um die Ecke von meinem Bauern? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um Ressourcen zu schonen und auch somit unsere Landschaft zu erhalten.
Wie kann die Artenvielfalt erhalten werden, meine Damen und Herren? Es geht um Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen. 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Herr Peters, als Insektenforscher, natürlich kommen von unseren Hörern auch ganz persönliche auch Erfahrungen. Zum Beispiel hat uns aus Hamburg jemand angerufen, ein Hörer, Herr Bartuzzi, der sagt, er als Motorradfahrer erlebt schon bei der Frage, welche Insekten denn nun am Ende da auf seinem Helm sich da wiederfinden, wie die Zahl der Insekten auch zurückgeht. Wir haben das eben bei den Vögeln am Beispiel Gezwitscher deutlich gemacht. Wie können wir als Laien feststellen, dass tatsächlich die Zahl der Insekten so deutlich in Deutschland zurückgegangen ist?
Also diese Erfahrungen dieses Motorradfahrers sind durchaus beispielhaft. Das lässt sich auch noch ausdehnen auf die Erfahrung von Autofahrern, die auch jeder für sich feststellen, dass die Menge von toten Insekten, die einfach wenn man eine Überlandfahrt macht, irgendwie auf der Windschutzscheibe sind, deutlich zurückgegangen ist. Das ist fast schon ein ikonisches Bild, der in der Bevölkerung, was wirklich viel für die Diskussion getan hat, weil da wirklich jeder, das sind keine wissenschaftlichen Daten, das hat niemand wirklich wissenschaftlich ausgewertet, aber jeder hat einen Erfahrungswert, der auch die Realität wahrscheinlich widerspiegelt, dass da tatsächlich die Insekten deutlich zurückgegangen sind, über einen Zeitraum ja der letzten paar Jahrzehnte.
Herr Schmitz-Jasch, wir haben eben über die Landwirtschaft schon gesprochen, auch dass da ein mögliches Umdenken auch stattfinden muss, mit Blick auch auf die Artenvielfalt. Nun rufen auch Hörer an, zum Beispiel aus Berlin, die nochmal die Parklandschaften, also den kommunalen Teil sozusagen, auch nochmal mit hineinnehmen. Buschwerk, das verschwindet, Parklandschaften, die teilweise auch versiegelt werden. Also wenn Sie mal in Brandenburg auch in diesen Bereich hineinschauen, wo sind da möglicherweise auch mögliche Ansätze, um die Artenvielfalt in Deutschland zu erhalten und zu schützen?
Ich denke und hoffe natürlich, dass das Bewusstsein auf der kommunalen Ebene steigt. Jeder muss was dafür tun und es gibt vielfältige Möglichkeiten auf kommunaler Ebene. Da gibt es auch schon gute Ansätze. Wir haben etwa eine, die Industriestadt Schwedt hat sich angeschlossen dem Bündnis für biologische Städte für biologische Vielfalt. Da werden Blühwiesen angelegt, da wird nur noch selten gemäht, sodass auch wirklich Wiesen dann zum Blühen kommen können. Und vielfältige Unterstützungsmaßnahmen auch für Vögel, für Mauersegler und Schwalben werden dort durchgeführt. Oder die Aktion auch Neuenhagen summt, eine weitere bundesweite Aktion. Also da gibt es viele Möglichkeiten und wir hoffen sehr natürlich, dass diese öffentliche Diskussion, die jetzt stattfindet und die so wirklich so wunderbar ist, dass die auch dazu führt, dass kommunale Vertreter sagen, ja, auch wir müssen was tun. Aber also, ich will auch sagen, ich wohne in der Nähe des Parc Sanssouci in Potsdam. Und auch dort werden jetzt, das ist im Grunde wird wie ein großer Landschaftspark, die meisten Wiesen werden erst im späten Herbst gemäht. Die haben Zeit, sich zu entwickeln. Also auch selbst da findet ein Umdenken statt, selbst in diesen historischen Parks.
Also das Thema Mähen betrifft nicht nur die Bauern, sondern durchaus auch kommunale Gartenbetriebe. Herr Quante aus Moers ist am Telefon und der soll vor den Nachrichten auch noch zu Wort kommen. Herr Quante, guten Morgen.
Ja, Herr Quante, guten Morgen. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich habe die ganze Geschichte in einen Zweizeiler zusammengefasst, nämlich auf der einen Seite die Interessen der gewerblichen Wirtschaft, auf der anderen Seite geht es ja um die Umweltinteressen. Und der Zweizeiler, der lautet wie folgt: Werden weiterhin wie bisher die freien Flächen bebaut, dann werden den Pflanzen und der Tierwelt die Lebensgrundlage geraubt.
Okay, also das betrifft nochmal, Herr Quante, herzlichen Dank für diesen Hinweis, das Stichwort Versiegelung auch, was wir ja hier auch versucht haben, auch schon aufzugreifen. Ich nutze jetzt mal die letzte Zeit vor den Nachrichten, Professor Gahr, vielleicht auch nochmal den Wald ein bisschen auch mit ins Spiel zu bringen. Da ist ja oft die Rede von der Holzwirtschaft, der Wald als Holzlieferant. Inwieweit gibt es auch dort Ansätze und Möglichkeiten, den Artenschutz vielleicht mehr zu fördern, als das in der einen oder anderen Weise in der Vergangenheit der Fall war? Was sagen Sie?
Also Lebensräume sind immer betroffen, dann, wenn man Monokulturwirtschaft verfolgt. Das ist für einen Maisacker dasselbe wie für eine Fichtenmonokultur. Also in dem Sinn betreffen die Argumente, die wir jetzt schon ausgetauscht haben, hinsichtlich Vielfältigkeit genauso den Wald wie eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Also auch dort ist es so, je artenreicher diese Wälder sind und je weniger sie bewirtschaftet werden, je vielfältiger sind die zum Beispiel Nistmöglichkeiten oder auch die Artenvielfalt, sodass auch Nahrungsspezialisten, die sich oder Brutspezialisten unter den Vögeln fortpflanzen können. Also wie gesagt, ich denke, es ist kein Unterschied, ob man jetzt eine Agrarfläche anschaut oder eine Waldbewirtschaftung.
Frau Kanigua, wir haben noch eine knappe Minute. Sie sind auch zuständig für Forsten. Wie wichtig ist es, das ist ja auch eine Forderung letztlich auch des Volksbegehrens gewesen, auch den Wald in den Blick zu nehmen?
Also wir haben in Bayern heraus den Wald sehr deutlich im Blick. Auch das Dürrejahr letztes Jahr hat ja gezeigt, dass wir den Wald noch besser schützen müssen. Wir haben eine Waldumbauoffensive, die Mischwälder möglich macht, die einfach klimaresistent sind. Wir machen uns da fit für die Zukunft und versuchen unsere Waldbesitzer in Bayern, aber auch natürlich den Staatswald vorzubereiten und auch bis zum Jahr 2030 so fit zu machen, dass wir dann auch der Gesellschaft, den Menschen einen gesunden Wald auch ermöglichen und übergeben können.
Und ein Beispiel sind ja auch bayerische Nationalparks, wo der Wald am Ende sich selber auch überlassen ist, wo diese biologische Vielfalt des Waldes auch erhalten bleibt. Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren über eine naturnähere Landwirtschaft, über mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen und wie das gelingen kann, diese Lebensräume zu erhalten und vielleicht auch neu zu schaffen. Dazu können Sie sich beteiligen, anrufen 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns zurück nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk, Länderzeit.
Die Länderzeit, letzte halbe Stunde mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir reden heute über den massiven Rückgang der Artenvielfalt bei uns. Wir haben über Insekten und Vögel gesprochen, aber das gilt ähnlich auch. So haben unsere Hörerinnen und Hörer uns immer wieder mitgeteilt, auch natürlich auch für die Pflanzenwelt. Und wir fragen heute in der Länderzeit, was getan werden kann, um die Artenvielfalt zu schützen, um möglicherweise auch neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen. In Bayern hat ein Bündnis Rettet die Bienen, ein Volksbegehren mit seinen Unterschriften erreicht, das dort ein Umdenken eingesetzt hat, dass man nun versucht, auch das Anliegen des Bündnisses in die Tat umzusetzen. Und dann schauen wir nach Brandenburg, denn dort wird am kommenden Montag eine entsprechende Unterschrifteninitiative beginnen, die ein ähnliches Ziel verfolgt wie das in Bayern. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch mitdiskutieren wollen, oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an Länderzeit natürlich, Mittwochvormittag Länderzeit, an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste noch einmal: Michaela Kanniber, sie ist die Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern, Professor Manfred Gahr, der Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie, Dr. Ralf Peters, Insektenforscher am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn, und Friedhelm Schmitz-Jersch, der Vorsitzende des NABU in Brandenburg. Und am Telefon ist Herr Weigel aus München. Herr Weigel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Ja, ich möchte auf die Überproduktion der Gülle hinweisen. Das ist ja ein Hauptgrund für unsere Wiesen, die immer weniger Arten und mager Rasenpflanzen haben, weil wir ständig Gülle ausbringen. Das ist die Folge einer Fleischüberproduktion, die in Deutschland gar nicht gebraucht wird, die am Ende in Form von Lebendtransporten bis nach Afrika, bis nach China inzwischen 30-fach erhöht exportiert wird. Diese Fleischproduktion hinterlässt Gülle, die unsere Bauern ausbringen müssen. Sie müssen sie irgendwie loswerden. Und das bedeutet ein Artensterben auf unseren Wiesen und bedeutet, dass mit dem Sterben der Insekten auch die Vögel sterben. Also, warum diese Fleischüberproduktion? Das ist die Ursache dafür. Dann haben wir auch weniger Gülle auszubringen.
Herr Weigel, ich gebe das erstmal weiter und frage mal, Herr Schmitz-Jersch, auch mal in Ihre Richtung, die Gülle, welchen Beitrag leistet sie zum Artensterben, zum Beispiel bei den Insekten und Vögeln?
Ja, also Gülle ist ja jetzt auch in der Diskussion wegen der Verseuchung des Grundwassers, aber genauso auch natürlich trägt Gülle dazu bei zur Überdüngung auch der Felder. Wenn diese Überdüngung eintritt, dann werden natürlich alle Pflanzenarten verdrängt, die auf nährstoffärmere Böden angewiesen sind. Und alle Pflanzen, und das ist ein kleineres Spektrum, setzen sich dann durch, die auf ein großes Nährstoffangebot angewiesen sind. Die sind dann stark im Angebot. Wir hatten in Brandenburg jetzt vor 2 Jahren ein erfolgreiches Volksbegehren zur Massentierhaltung. Wir haben etwa einen eine industrielle Massentierhaltung im Spreewald mit 50.000 bis 60.000 Schweinen. Ja, das ist eine industrielle Produktion. Ich kann nicht verstehen, wieso solche Produktionsanlagen immer noch die Unterstützung der Politik und auch der Lobbyverbände erhalten. Da muss man doch klar sagen, das ist nicht mehr Landwirtschaft, die wir in Deutschland haben wollen. Wir wollen die bäuerliche Produktion unterstützen. Das wären ja, wenn wir sagen, Stall mit 1.000 bis 3.000, am Betrieb mit 1.000 bis 3.000 Mastplätzen. Das ist das 20 bis 60-fache von dem, was verträglich ist. Und natürlich, die alle setzen sich, wenn es mal eine zur Krise kommt, was ja immer wieder eine Fleischkrise kommt, Absatzkrise kommt, die Großen setzen sich durch und die Kleinen bleiben wieder mal auf der Strecke. Da muss es Veränderungen auch geben. Also wir müssen sicher auch insgesamt bei der Landwirtschaftspolitik in diesem Land ansetzen. Und da müssen auch die Lobbyverbände mitmachen.
Frau Kanniber, Stichwort Massentierhaltung, Stichwort Gülle, was wir gerade auch von unserem Hörer, von Herrn Weikel aus München auch gehört haben. Das, was jetzt über das Volksbegehren auch umgesetzt wird in Bayern, gibt es da auch einen Ansatz, der in diese Richtung geht?
Die Massentierhaltung möchte ich jetzt mal sehr deutlich mich verwehren. Ja, Bayern ist ja in der Kleinstrukturiertheit der bäuerlichen Betriebe nicht zu vergleichen mit dem Osten Deutschlands. Da haben wir tatsächlich Agrarindustrie. Das finden Sie in Bayern so in dieser Form, wie es gerade beschrieben wurde, auf keinen Fall.
Also da gibt es einen deutlichen Unterschied
natürlich,
auch zwischen den Bundesländern.
Auf alle Fälle. Mhm. Wir haben auch die Durchschnittsgrößen unserer Betriebe. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und ich möchte sehr deutlich sagen, dass Grundwasserschutz, Trinkwasserschutzgebiete sind für uns natürlich oberste Priorität und das haben auch unsere Bauern absolut verstanden. Und jeder, der die letzten zwei Jahre auch beobachtet und begleitet hat, weiß, dass die Düngeverordnung, die wir auch von Europa ja sehr deutlich beschrieben bekommen haben, dass wir das umsetzen gerade. Es ist momentan wieder in aller Munde, dass es weitere Verschärfungen geben soll bei der Düngeverordnung. Und ich muss sagen, man muss auch ein Stück weit für das Wirtschaften der Landwirte, ich möchte jetzt nicht sagen Verständnis haben, aber die Betriebe müssen ordentlich wirtschaften. Das wissen die Bauern. Und die werden auch ihren Beitrag dazu leisten, weil sie tragen ja auch die Verschärfungen, die 2017 mit eingebracht wurden, mit. Und wir müssen da schon ein Auge drauf haben. Ich glaube, die Emotionalität um sauberes Grundwasser, das Lebensmittel Nummer 1, haben alle verstanden, alle. Und jetzt geht es auch darum, diese Vorschriften auch ordnungsgemäß anzuwenden. Und wenn es schwarze Schafe gibt, die eben Gülle ausbringen zu Zeiten, wo es eben verboten ist oder eben auch in überem Maße, dann muss man diese schwarze Schafe auch herausnehmen und auch ahnden mit einem Bußgeld.
Herr Weigel, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich greife noch mal zwei Mails auf, bevor wir auch die nächste Hörerin auch mit hineinnehmen. Und vielleicht, Professor Gahr, können Sie da schon etwas zu sagen? Es geht nämlich um die Frage, was kann ich, was kann der Einzelne tatsächlich auch tun, in welch bescheidenem Maße auch immer. Uns hat eine Hörerin, zum Beispiel Gisela Lorenzen, geschrieben, die von ihrem Garten erzählt, mit vielen Vögeln drin, mit vielen auch Insekten auch drin. Also kann der Einzelne und wenn ja, was dazu beitragen, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt in Deutschland?
Gut, also der Einzelne kann auf zwei Weise oder auf mehrere Weise sicher dazu beitragen. Erstens, wenn er einen Garten hat oder einen, egal wie auch klein auch immer, probieren das so Arten mit einer großen Artendichte auszustatten und wenig geordnet, sodass tatsächlich verschiedenste Insektenarten, Pflanzenarten, dann auch Vogelarten oder sonstige auch Kleinzeuger in diesen Garten vorkommen können. Also einfach, man kann auch auf kleinem Raum Diversität schaffen. Der andere Ansatz, den jeder hat, jeder Einzelne, ist eben auch in seinem Verhalten als Verbraucher, indem man sich tatsächlich hinterfragt, was ist mir denn was wert? Ist es mir jetzt wert, möglichst preiswert einzukaufen oder ist mir auch der Artenschutz was wert? Und natürlich ist es auch so, dass man auch die finanziellen Möglichkeiten haben muss, sich etwas wert sein zu lassen. Aber trotzdem ist es auch eine grundsätzliche Entscheidung, wie ich meine Werte lege. Zum Beispiel fahre ich jetzt lieber irgendwohin in Urlaub oder setze ich meine Mittel dafür ein, dass ich eben ökologisch produzierte Produkte einkaufe. Auch das ist ein Ansatz, den jeder Einzelne für sich hat.
Uns hat geschrieben auch Jutta Müller als Mieterin, die sagte, Wohnungsbaugesellschaft, da werden die Grünflächen viel zu oft, so verstehe ich das, gemäht, auch die Sträucher, auch die Bäume. Also auch auf der Seite scheint es möglicherweise auch Handlungsbedarf zu geben. Dr. Peters, was kann der Einzelne tun?
Ja, ich kann das nur unterstützen, was schon gesagt wurde, auch aus Insektensicht. Jede Fläche ist wichtig und dass sie biodiversitätsverträglich oder sogar fördernd genutzt wird. Und auch wenn jeder einzelne Garten, denn die ganzen Gärten, da kommt schon ganz schön was zusammen. Und es gibt genau diese Kleinräumigkeit und Vielfalt, die wir dann brauchen, um Artenvielfalt zu unterstützen. Und ja, dann geht es um im, zum Beispiel im eigenen Garten zum Beispiel Pestizideinsatz auch im Privaten zu unterlassen. Das wäre schon mal das allererste. Und dann möglichst vielfältig den Garten zu gestalten. Und das zweite über den Konsum wurde auch schon gesagt, ist natürlich besonders wichtig. Da kann man viel eingreifen. Wir haben eben über landwirtschaftliche Produktion, auch Fleischproduktion gesprochen. Da gibt es das ist ja nicht neu, dass man sagt, wenn man regionale, saisonale Ökolandbauprodukte kauft, Fleischverzicht weitestgehend macht. Auch das hilft bei der Bewahrung der Biodiversität und auch natürlich das eigene Engagement, im besten Fall ein politisches Engagement oder zum Beispiel ein Engagement, wenn so ein Volksbegehren kommt, das dann auch tatsächlich zu unterschreiben. Auch das ist, was jeder machen kann.
Also das heißt, da gibt es in der Wissenschaft gibt es Klarheit und auch eine deutliche Übereinstimmung, was getan werden kann. Frau Baumann aus Hannover ist am Telefon. Frau Baumann, ja. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ja, ich habe folgende Beobachtung gemacht. Ich muss noch mal auf die geschotterten Flächen zurückkommen. Und zwar gibt es hier bei uns im Stadtteil zwei Supermärkte. Die hatten jetzt im Frühling Saatgut für Bienen im Angebot. Aber wenn man sich dann mal draußen deren eigene Parkflächen anguckt, dann kann man einfach nur erschüttert sein, weil es ist eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem, was die in ihren Läden im Sortiment propagieren und draußen auf ihren eigenen Grundstücken. Da ist die totale gähnende Schotterlandschaft, es sind keine Bäume auf den Parkplätzen und das ist einfach, das ist so, sticht so sehr ins Auge, diese Diskrepanz und diese Widersprüchlichkeit. Man macht Geld mit Bio-Saatgut und bienenfreundlichen Samentütchen und draußen ist die gähnende Schotterpiste.
Also da ist aus Ihrer Sicht noch etwas nicht zu Ende gedacht. Herzlichen Dank, Frau Baumann in Hannover. Frau Kanniber, dieses Volksbegehren, es hat ja nicht nur in der Politik auch nochmal eine Bewusstseinskonzentration, sage ich jetzt mal, auch vielleicht auch ein Umdenken auch ausgelöst, sondern auch bei vielen Menschen. Wie weit geht das, was da jetzt in Gang gekommen ist in Bayern?
Also wir haben uns ja darauf verständigt, also die Bayerische Staatsregierung nimmt dieses Volksbegehren ja an. Wie gesagt, es ist ein wunderbares demokratisches Instrument und es ist gelungen. Und wir werden uns jetzt über die nächsten Wochen mit dem Parlament auch noch beraten, wie wir dann auch noch Add-ons dazugeben können. Es geht uns schon auch vor allem darum, in diesem Gesetz, in diesem Volksbegehren wurde ja die Landwirtschaft beschrieben. Und ich möchte es ausdrücklich nochmal sagen, dieser runde Tisch, der bei uns ja tagt, wird versuchen, noch viele Ideen und Gedanken aus der gesamten Gesellschaft, um eben einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu finden, wo jeder seinen Beitrag leisten kann. Denn es ist schon einfach. Es ist natürlich schon einfach. Ich gehe mit einem Bedenken los und unterschreibe ein Volksbegehren. Und ich hoffe so sehr, dass dieses Signal eben auch in allen Ebenen ankommt und wir dann vieles gemeinsam möglich machen. Und was wir natürlich erreichen wollen ist, das war aber nicht nur ein ureigener Punkt des Volksbegehrens, sondern es war auch ein Gedanke der Staatsregierung. Wir haben ja letztes Jahr nach den Landtagswahlen uns auch im Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, den Ökolandbau zum Beispiel auszuweiten. Und auch da geht Bayern voran. Wir haben 10.000 Biobetriebe in Bayern und allein fürs letzte Jahr haben sich knapp 800 Betriebe auch wieder dazu bereit erklärt, umzustellen. Also auch in dieser Frage wollen wir natürlich Unterstützung in Zukunft geben. Das allein aber nicht, sondern es geht auch um die Regionalität und auch um die konventionelle Bauernschaft. Und wir müssen schon auch uns überlegen, und das ist vorhin wunderbar auch erklärt worden, dass jeder sich Gedanken machen sollte, wie und was er einkauft. Und ich sage es Ihnen auch ganz deutlich auf den Punkt gebracht, mir ist es wichtig, dass die Regionalität auch wirklich gelebt wird. Und der Freistaat Bayern, wir haben uns ein Ziel gesetzt, wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen, um ökologisch produzierte, aber vor allem auch regional produzierte Lebensmittel in unseren Gemeinschaftsverpflegungen zum Beispiel auch anzubieten, um diese Märkte für unsere Bauernschaft auch aufzumachen.
Frau Kanniber, vielleicht noch eine Frage, wenn man sich die Stichworte auch anschaut, die jetzt umgesetzt werden. Sie haben es ja auch schon gesagt, es geht um mehr ökologischen Landbau. Es geht darum, auch die biologische Vielfalt des Waldes auch zu stärken. Es geht auch darum, dass nicht mehr so viel Dauergrünland, wie das da ja auch heißt, auch in Ackerland umgewandelt wird. Es geht um die Frage insektenfreundliche Blühwiesen und das Mähen und wie oft und die auch gemäht und auch entsprechend auch gewalzt werden. Wie wollen Sie das zum Beispiel auch als Ministerin oder dann auch als Staatsregierung, wie wollen Sie das tatsächlich konkret überprüfen, dass das dann, was dann jetzt auch in Gesetzesform wahrscheinlich auch gegossen wird, dass das auch tatsächlich beachtet wird?
Also diese Strukturen gibt es ja bereits. Diese Strukturen gibt es ja und wir haben ja schon in unseren Kulturlandschaftsprogrammen die Möglichkeit, dass man schlagbezogen eben eine Fläche anmeldet und die dann als Blühstreifen ja ausweist. Und diese Programme werden wir weiter ausbauen und noch weiter stärken. Ich möchte es einfach nochmal auch fallen lassen, weil das ist jetzt nicht, weil ich damit angeben möchte aus Bayern heraus, aber es ist die Wahrheit. Wir geben in Bayern allein für diese Kulturlandschaftsprogramme eben Blühstreifen, aber eben auch extensives Wirtschaften, geben wir 292 Millionen Euro aus. Plus dazu kommt noch der Vertragsnaturschutz, wo sich unsere Bauern mit einbringen, nochmal mit 60 Millionen Euro. Ich glaube, dass wir da schon also beispielhaft sind und da noch besser zu werden, das ist jetzt natürlich auch ein Stück weit eine Herausforderung, aber wir arbeiten daran und werden da auch besser werden.
Auf der einen Seite,
ich würde gerne noch etwas sagen.
Herr Schmitz-Jersch.
Ja, würde gerne etwas sagen zum Verhalten der Verbraucher, kann das alles unterstützen, was Frau Kanniber gesagt hat. Aber eins fehlt noch, dass die Politik, die Landwirtschaftspolitik endlich auch glaubwürdige Qualitätssiegel anbietet. Das fehlt noch, dass die Verbraucher eine Orientierung erhalten. Und da gibt es eben starken Widerstand natürlich, wenn ich sage, welches Fleisch etwa kommt aus regionaler und behutsamer auch Fleischerzeugung. Man wehrt sich dagegen natürlich, weil alles andere Fleisch, und das ist dann der weit, weit größere Teil, natürlich die Gefahr besteht, dass der Verbraucher sagt, wollen wir das noch? Und das soll nicht deklassiert werden. Und das ist so der Hintergrund, dass man sich bisher um Qualitätssiegel herumdrückt. Es soll jetzt immer wieder neue Ankündigungen, dass das demnächst kommt. Vielleicht passiert es im nächsten Jahr für Schweinefleisch oder Rindfleisch. Es ist kein durchgängiger Wille für solche Qualitätssiegel.
Aber vielleicht darf ich da, ich muss da schon jetzt nochmal
konkret
werden.
Vielleicht ganz kurz, bitte.
Ganz kurz. Und zwar, wir haben schon zwei staatliche Siegel. Wir haben einmal das geprüfte Qualität aus Bayern und wir haben auch das Bioregio 2020. Das sind zwei staatlich geprüfte Siegel. Ich weiß, Sie fordern gerade dieses Tierwohl-Label ein. Das wird der Bund dann auch tatsächlich auf den Weg bringen, hoffe ich. Und da gebe ich Ihnen recht. Das ist natürlich auch eine Orientierungsmöglichkeit für den Verbraucher. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass man sich ein Stück weit auch mehr mit Landwirtschaft auseinandersetzt. Kaum jemand aus dem städtischen Bereich kennt mehr einen Bauern live neben sich. Und da sollten wir auch dran arbeiten, dass man sich damit auch auseinandersetzt und auch mal mit der Landwirtschaft redet und nicht nur immer über sie.
Herr Ellerbrock ist in Hamburg jetzt und ist uns zugeschaltet. Herr Ellerbrock, guten Morgen.
Schönen guten Morgen an die Runde.
Ich lese, dass Sie zumindest Biolandwirt gelernt haben, aber nicht in dem Bereich arbeiten. Was möchten Sie zu unserem Thema heute beitragen?
Ich wollte noch mal zurück auf die ursprüngliche Sache. Was können wir gegen das Insektensterben tun? Und da gibt es ein paar konkrete Maßnahmen, die seit Jahren eigentlich fehlen bzw. kontraproduktiv bearbeitet werden. Und zwar sind das die Größe der Schlägen. Diese der Schläge, also der Flächen, die mit einer Monokultur bewirtschaftet werden. Und es kann nicht angehen, dass es Schläge gibt mit 100 Hektar. Und für Insekten sind das praktisch Wüsten. Das ist wie die Sahara und die haben Schwierigkeiten, das zu überwinden. Und insofern braucht es grundsätzlich eine Vernetzung über Randstreifen, Äckerrandstreifen, Bachbegrünung und Verbreiterung der Randstreifen, die es ermöglicht, dass es ein Netzwerk, so wie zum Beispiel das grüne Band, die alte DDR-Grenze, sozusagen die einzelnen Habitate der Insekten auch verbindet, sodass sie überhaupt eine Möglichkeit haben zu regenerieren und Lebensräume finden.
Ja, das als Hinweis, der angekommen ist. Und ich sehe auch ein Nicken hier, ja, auch bei unserem Insektenforscher, mhm, und anscheinend auch bei unseren anderen Gästen heute Morgen. Herr Ellerbrock, herzlichen Dank für diesen Hinweis. Herr Dr. Peters, ich möchte ganz gern nochmal das, was da aus Bayern jetzt kommt und vielleicht zumindest der NABU hofft, dass es auch dann in Brandenburg umgesetzt wird, nochmal auf die einzelnen Punkte auch nochmal eingehen, die da jetzt in Bayern auch tatsächlich angepackt werden. Insektenforscher haben sich letztes Jahr im Oktober getroffen in Stuttgart und haben selber solch einen 9-Punkte-Plan auch erstellt, den wir jetzt nicht mehr durcharbeiten können. Aber wie viel von dem, was man jetzt in Bayern auf den Weg bringt, ist auch in Ihrem 9-Punkte-Programm enthalten?
Ja, das deckt sich schon in großen Teilen, die Forderungen, die da drin sind. Die Veränderung der Landwirtschaft und der Flächennutzung, das haben wir jetzt alles ganz gut diskutiert, ist da ein ganz zentraler Teil. Insofern ist das schon etwas, was wir auch aus wissenschaftlicher Sicht sehr begrüßen, diese Umsetzung, diese Initiative. Die Umsetzung ist jetzt das, worauf es ankommt. Bisher ist das auch im politischen Sprech, hört sich das immer alles ganz gut an, die Umsetzung. Da werden wir jetzt mal sehen, was das macht und auch wie denn die Auswirkungen davon sind. Ob wir einen positiven Effekt denn dieser Sachen sehen, das ist die Erwartung. Aber das muss natürlich auch dann wissenschaftlich begleitet werden, dass man das wirklich auch feststellen kann.
Ich meine, die Tatsache, dass es solch einen Volksbegehren in Bayern gab und gibt, zeigt ja, dass zumindest da auch noch Änderungsbedarf da auch ist. Was glauben Sie denn, wenn tatsächlich diese Umsetzung gelingt, und wir haben auch von Frau Kanniber gehört, hoffentlich, so habe ich Sie verstanden, Frau Kanniber, nicht nur in Bayern, sondern dass das auch eine Signalwirkung auch in die anderen Bundesländer hinein hat. Was kann das denn aus Insektensicht bedeuten? Also kann es erstmal diesen Verlust an Artenvielfalt auch in diesem Bereich stoppen? Kann es dazu führen, dass sich die Zahl der Insekten auch wieder deutlich auch erhöht?
Ja, das ist die Hoffnung. Genau wissen tun wir das nicht. Aber dass man sagt, wenn die Maßnahmen wirklich umfassend sind, und das ist ja ein bisschen die Krux daran, das ist nicht mal so schnell gemacht, sondern es sind grundlegende Änderungen in der Landnutzung, sei es Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder was wir alles diskutiert haben, dann kann sich dieser Trend auch umdrehen. Das sieht man auch kleinräumig, kann man das sehen. Das ist eben lokale Phänomene. Wenn man etwas tut, lokal, dann sieht man auch wieder eine Erhöhung der Insektenmenge und der Insektendiversität.
In welchen Zeiträumen müssen wir denn da denken?
Ja, das fällt mir schwer zu sagen, aber das wird natürlich einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte der Erholung brauchen. Da braucht es also Langzeituntersuchungen, die wir das begleiten. Das ist auch etwas, was wir auch immer mitfordern aus wissenschaftlicher Sicht, nämlich auch eine Bildungs- und Forschungsinitiative, dass man solche Veränderungen wirklich standardisiert begleitet. Also ein Biodiversitätsmonitoring nennen wir das, also Langzeitbeobachtungen der Biodiversität. Sowas gibt es momentan nicht. In die Vergangenheit, da muss man mit den Daten arbeiten, die man hat. In die Zukunft hat man die Chance, die Daten wirklich noch zu erheben.
Professor Gahr, auch die Frage an Sie mit dem, was da in Bayern jetzt auf den Weg gebracht wird. Ist das auch aus ornithologischer Sicht, ist das die richtige Richtung? Und wann würde man erkennen können, dass sich da etwas verändert?
Ja, also die Richtung ist richtig. Es ist ein erster Ansatz. Ich denke, man sollte, wie bereits gesagt, verschiedene andere Maßnahmen auch überdenken, insbesondere was den Landverbrauch angeht. Bis sich die Natur erholt, ist wahrscheinlich ein sehr langfristiger Zeitraum anzudenken, eher in Jahrzehnten wie in Jahren. Klar sollte man auch Begleitmaßnahmen machen, aber man sollte auch nicht immer denken, man muss etwas aus wissenschaftlicher Sicht erstmal kausal bewiesen haben, bevor man überhaupt was tut. Also man, in dem Sinn ist es ein richtiger Ansatz, jetzt was zu tun und nicht später.
Mhm. Frau Kanniber, wie wird es weitergehen? Ich glaube, Anfang Mai wird der Landtag in einer ersten Lesung dann auch über die entsprechenden Gesetze, glaube ich, beraten. Ist das richtig?
Genau so ist es. Mhm. Die Zeitabfolge ist ja festgelegt. Wir sind jetzt im Mai dann mit der ersten Lesung dran. Und es ist mir aber auch ganz wichtig, vielleicht kann ich das noch sagen, wir haben ja letztes Jahr schon in Bayern Mitte des Jahres ein Artenschutzzentrum für Bayern beschlossen. Uns ist es ganz wichtig, dass man eben auch da wissenschaftliche Begleitung hat, dass man den Austausch hat und dass wir aber auch beobachten können, welche Erfolge gibt es denn dann auch, weil das schreibt momentan noch niemand auf und fest und daran wollen wir uns auch orientieren und danach auch messen lassen müssen. Und wie gesagt, die Abfolge ist so, dass wir vor der Sommerpause noch dieses Gesetz verabschieden können.
Ich schaue mal nach Brandenburg, Herr Schmitz. Ja, ich habe es ein paar Mal in der Sendung gesagt, nächste Woche Montag beginnt das Sammeln der Unterschriften. Sie haben ein Jahr Zeit. Für wie viele Unterschriften, die Sie benötigen?
Also formalrechtlich brauchen wir 20.000 Unterschriften.
Und dann wäre diese Volksinitiative, wie es ja heißt, dann erfolgreich. Und was wären dann die nächsten Schritte?
Dann wird mit der Landesregierung und den Fraktionen im Landtag verhandelt, ob die Volksinitiative angenommen wird. Passiert das nicht oder passiert das nicht zumindest in den wesentlichen Teilen, dann beginnt die zweite Stufe, ein Volksbegehren. Das ist dann so ähnlich wie in Bayern. Das war ja auch die zweite Stufe. Die Leute gehen auf die Rathäuser und die Ämter und müssen unterschreiben. Dafür bestünde dann ein Jahr Zeit.
Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, ja. Herr Schmitz-Jersch. Herzlichen Dank für Ihre Äußerungen, dass Sie heute zu Gast waren, auch in der Länderzeit. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag. An dieser Stelle verabschiedet sich auch mit Dank für viele Hörermails und Anrufe Michael Röhl.
Die Länderzeit im Netz. Unter deutschlandfunk.de/länderzeit. Auch als Podcast.